Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Gemeinde und liebe Gäste, seien Sie ganz alle herzlich gegrüßt heute zum ersten Sonntag in diesem Jahr und zum zweiten Sonntag nach Weihnachten. Es ist ein ganz normaler Gottesdienst heute. Er wird nur etwas anders sein, als wie wir ihn geplant hätten oder haben. Unser Pfarrer ist immer noch krank und der vertretende Pfarrer Lipki aus Bogau ist auch krank. Und deshalb steht hier vorne jemand anders und dann auch der Christoph noch. Aber ansonsten wird es ein ganz normaler Gottesdienst werden. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, Mensch von Fleisch und Blut und Gott, Licht von ewigem Licht, Friede von ewigem Frieden, Liebe von ewiger Liebe, die sich an uns verschenkt. Lass uns auf dich sehen, damit wir wahres Leben finden. Eins mit dir, eins mit den Menschen, eins mit uns selbst, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistellesung aus dem ersten Brief des Johannes im 5. Kapitel. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei dir und Dank.
Musik.
Das Evangelium lesen wir aus Lukas 2.
Es sei dir, Herr.
Und es ist zugleich auch der Predigttext. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. »Kind«, fragte ihn Maria, »wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht.« »Warum habt ihr mich gesucht?«, erwiderte Jesus. »Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt wieder Platz.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Sohn, Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um das rechte Verständnis des Wortes Gottes beten. Herr, segne unser Reden und Hören, leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, was geht in uns vor, wenn wir diesen Text im Lukas-Evangelium hören oder lesen? Ein Kind ist verschwunden, nicht bei seinen Eltern, weg, unauffindbar. Bemerkt wurde das Verschwinden erst am Abend nach Reisebeginn. Als ich diesen Text las, ist in mir ganz spontan der Film Kevin allein zu Hause in den Sinn gekommen. Kevins Eltern und Familie auf dem Flug in den Weihnachtsurlaub bemerkten erst im Flugzeug, dass ihr Sohn nicht mit an Bord war. So was kann doch nicht passieren. Das darf es doch gar nicht geben. Haben denn die Eltern total geschlafen? So oder ähnlich denken wir. Natürlich machen sich die Eltern auf die Suche und auf den Rückweg, aber das gelang auch in der heutigen Zeit erst nach ein paar Tagen. Inzwischen erzählt uns der Film, wie Kevin allein zu Hause verlebt, erlebt und welche Abenteuer und Erlebnisse er zu bewältigen hat. Vor etlichen Jahren, unsere Kinder waren noch klein, gingen zur Schule, erste, zweite, dritte Klasse, fingen an, die Welt für sich zu entdecken. Spielgefährten, Schulkameraden, Freunde kommen ins Haus oder werden besucht. Es werden Zeiten ausgemacht. Dann und dann seid ihr wieder zu Hause. Ein Blick auf die Uhr, 18 Uhr und noch niemand da. Mit dem Wissen, dass es 19 Uhr langsam finster wird und wir nicht wussten, wo sie sind, habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich wurde nicht fündig, aber kurz vor Einbruch der Dunkelheit war dann unser Sohn zu Hause eingetrudelt. Natürlich froh, das Kind zu Hause unbeschadet und gesund zu empfangen. Aber natürlich wird der Fall analysiert und von Seiten der Eltern aufgearbeitet. Ich drücke das jetzt mal ganz vornehm aus. Wo wart ihr? Wisst ihr nicht, wie spät es ist? Was war ausgemacht? Und zu welcher Zeit solltet ihr zu Hause sein? Habt ihr gar nicht gewusst, dass wir uns Sorgen machen? Was, wenn etwas passiert wäre? Und mit Nachdruck wird diesem Vergehen entgegengewirkt. Aber ich glaube, das alles wissen wir und wissen Sie. Und ich glaube auch, dass es in einigen Familien solche oder ähnliche Situationen gegeben hat. Ähnlich war es auch hier in unserem Predigttext bei Maria und Josef. Sie suchten Jesus 3 Tage lang und fanden ihn erst nach 3 Tagen. Was mögen da Maria und Josef für Gedanken durch den Kopf gegangen sein? Werden wir ihn finden? Ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Muss er Hunger leiden? Denn ich könnte mir vorstellen, dass so ein 12-Jähriger im heranwachsenden Alter natürlich ganz schön was braucht, um seinen Hunger zu stillen. In der heutigen Zeit hätten wir vielleicht schon bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Maria und Josef fanden Jesus im Tempel, in der geistlichen Zentrale des Volkes Israel, sitzend bei den Lehrern. Heute würde man sagen, bei den Professoren für Theologie der damaligen Zeit. Und er war im Gespräch mit ihnen, im Gespräch vertieft. Das heißt, er stellte Fragen und er gab Antworten. So heißt es hier bei Lukas. Und die Professoren der damaligen Zeit und alle, die zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie, also Maria und Josef, ihn, Jesus, sahen, entsetzten sie sich. Und Maria sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Vorhin haben wir gehört, wir haben dich verzweifelt gesucht. Luther benutzt den Ausdruck Schmerzen. Also man kann sich schon ein bisschen vorstellen, dass Maria und Josef 3 Tage lang was durchgemacht haben. Mindestens, dass sie nicht geschlafen haben. Will Lukas uns damit sagen, wem unsere heranwachsenden Kinder gehorchen sollen? Nein. Oder ist es eine Geschichte, mit der ich unseren Eltern endlich mal zeigen kann, dass ich selbstständig sagen und entscheiden kann, wo und wie lange ich bleibe? Nein. Oder ist die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, in der Jesus den angeblich Klugen und Gelehrten im Tempel eine gehörige Predigt hält und ihnen zeigt, wie wenig sie und wie viel er selbst von Gott und der Welt versteht? Nein. Die Erzählung vom 12-jährigen Jesus zeigt uns vielmehr, wie Jesus das Verhältnis zu unserem himmlischen Vater sieht und wie wichtig das Wort Gottes für ihn und uns ist. Jesus klärt die Verhältnisse für sich und uns. Erstens, durch ihn kennen wir den Vater. Kennen Sie den Unterschied zwischen der Anrede Vater und Vati? Oder meinen Sie, da gibt es keinen Unterschied? Ich denke doch. Wer seinen Vater mit Vater anspricht, lässt in dieser Anrede eine gehörige Portion Achtung, aber auch einen gewissen Abstand anklingen. Das Vati dagegen ist nicht etwa nur eine Art Verkleinerungsform oder Koseform. In dieser Anrede schwingen vor allem Liebe und Vertrauen mit. Nun denken Sie bitte nicht, Jesus hat für unseren himmlischen Vater die eine und für Josef, seinen leiblichen Vater, die andere Anrede gewählt. Josef, den haben wir vielleicht vor ein paar Tagen gerade im Krippenspiel wieder etwas linkisch am Rande des Geschehens mit 2 unverbindlichen Sätzen auftreten lassen. Oder mit einem Kunstkniff ist er in einem Verkündigungsspiel als Hauptfigur in die Mitte gerückt worden. Er spielt in unserem Predigttext wirklich keine Rolle. Jesus spricht ihn gar nicht an. Nicht, weil Jesus seine Eltern nicht geachtet hätte. Er geht ganz der jüdischen Tradition gemäß mit seinen Eltern zu dem großen Fest nach Jerusalem. Jesus, der gerade die Kindheit, der Kindheit entwachsene Jugendliche. Und er geht auch am Ende der Erzählung als der brave Junge mit seinen Eltern wieder nach Nazareth. Das alles aber ist nur der ganz normale Rahmen für den eigentlichen Vater, den Jesus uns zeigen will. Unseren himmlischen Vater. Und das ist das Besondere an dieser Geschichte. Jesus spricht von Gott als seinem Vater. Im Aramäischen, also in Jesu Muttersprache, heißt Vater Abba. Und so hat man zur Zeit Jesu Gott eigentlich nicht angesprochen. Man sprach Gott mit Herr, mit Gott, mit König oder oft nur mit großer Scheu mit seinem Namen Jahwe an. Aber Gott mit Vater anzusprechen, das hat uns erst Jesus gezeigt. Und er zeigt es uns in unserer Erzählung. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Die Frage Jesu an seine Eltern klingt fast naiv kindlich, ohne daran zu denken, es könnte seine leiblichen Eltern kränken. Ohne darum zu wissen, wie viel Sorgen sich die Eltern gemacht haben. Dies macht deutlich, worum es eigentlich geht. Es geht Jesus einzig und allein um sein und unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Und da benutzt er eine Anrede, die sonst ein Kind benutzt, wenn es seinen Vater auf der Straße anspricht oder ihn um etwas zu essen bittet. Es ist die Anrede voll kindlichem Vertrauen und voller Liebe. Und dieser Anrede wird wohl eher unser Vati gerecht. So liebevoll und mit unendlichem Vertrauen, wie ein Kind seinen Vater bittet, so zeigt Jesus auf den himmlischen Vater. Und das nicht nur als 12-Jähriger. Dieses Vertrauensverhältnis behält Jesus bei, auch als Erwachsener, auch als Prediger vor dem Volk, auch als der Meister seiner Jünger und ja sogar als der zitternde und blut- und wasserschwitzende beim Gebet im Garten Gethsemane. Der Evangelist Lukas ist ja der Einzige, der uns diese Erzählung von Jesus überliefert hat. Warum eigentlich? Wohl deshalb, weil es für ihn ganz wichtig war, uns zu zeigen, Jesus Christus ist der Sohn, sicher auch der Sohn von Maria und Josef, aber er ist vor allem auch der Gottessohn, der in so ganz vertrauensvollem Verhältnis zu unserem himmlischen Vater gestanden und gelebt hat. Er war sich dessen bereits vor seiner Taufe durch Johannes sicher, daran gab es für ihn nichts zu rütteln. Für Jesus stand wirklich das Gebot an erster Stelle: Ich bin der Herr, dein Gott. Und das Elterngebot? Er übersieht es nicht. Dass Jesus dann als der gehorsame Sohn seiner leiblichen Eltern wieder mit nach Nazareth geht, unterstreicht sein Sohnsein. Aber er klärt auch ein für allemal die Verhältnisse. An erster Stelle steht das Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Und das kann bedeuten, dass familiäre Bindungen, wenn sie diesem Vertrauensverhältnis zu Gott im Wege stehen, auch trennen können. Jesus macht darauf später hin und wieder aufmerksam. Ich denke da an das Erlebnis bei der Hochzeit zu Kana. Jesus spricht dort seine Mutter nicht gerade freundlich an. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das klingt morsch. Aber es macht das Gleiche deutlich wie in unserer Geschichte. Die Sache des Vaters hat Vorrang. Und dennoch wird sich Jesus noch am Kreuz liebevoll um seine Mutter kümmern, wenn er dem Johannes seine Mutter anbefiehlt. Wichtig ist aber, Jesus zeigt uns den Vater, dem wir wie Kinder ganz und gar vertrauen dürfen. Jesus klärt die Verhältnisse für sich und uns. Zweitens, durch ihn wissen wir, auf wen zu hören sich lohnt. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken, warum denn Jesus in unserer Erzählung eigentlich in Jerusalem bleibt. Wir müssen dazu noch einmal in Gedanken den Ort aufsuchen, an dem die Eltern schließlich Jesus gefunden haben, den Tempel. Er war das Ziel der Wallfahrt zum Passafest gewesen. Jetzt aber, da die Festtage in Jerusalem vorbei sind, wird noch deutlicher, was der Tempel vor allem für Jesus ist. Ein Begegnungsort. Begegnungsort nicht in erster Linie mit den vielen Tausenden, die zum Passafest gepilgert waren. Er ist auch nicht der Ort, an dem geopfert wird, jedenfalls nicht für Jesus. Er ist vor allem der Ort, da Jesus dem lebendigen Wort unseres himmlischen Vaters begegnet. Und genau deshalb ist er da geblieben. Es ist nicht wie auf so manchem Bild, das diese Szene darstellt, dass Jesus die Schriftgelehrten seiner Tage lehrt. Es ist anders. Er sitzt zu ihren Füßen, er hört und lauscht. Und wenn er redet, so antwortet er auf die Fragen der Lehrer. Dieser Ort ist ihm wichtig, weil er hier Gottes Wort erfahren und erleben kann. Dazu gehörten auch die Schriftgelehrten, die ihm Gottes Wort nahebringen. Da gab es für ihn noch nicht die negativen Erfahrungen mit dem Ort, der zur Räuberhöhle geworden war, und mit den ganz Frommen, die wohl das biblische Wort gut kannten, aber im Lebensvollzug ganz anders handelten. Dennoch bleibt der Tempel für ihn der Ort der Begegnung. Darum auch später sein Eifer, als er ihn säubern will von allem, was nicht hingehört. Deshalb sein Zorn auf die Händler und Wechsler, die er mit der Peitsche hinausprügelt, weil sie vom Eigentlichen ablenken, vom Wort Gottes. Und euer Ort der Begegnung mit dem Wort Gottes? Was ist euer Ort? Dieses Gotteshaus? Oder der Frühstückstisch mit dem Losungsbuch? Vielleicht ein Bibelstundenkreis? Ein Hauskreis oder mehreres davon? Ich wünsche uns und Ihnen auf alle Fälle einen festen Ort, wo Sie vor Anker gehen können, wo Sie regelmäßig sein Wort hören können. Für Jesus blieb der Tempel der Ort der Unterweisung im Wort Gottes, genauso wie er später an diesem Ort seine Jünger lehrte. Und wie Lukas in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Tempel auch der Ort für die Unterweisung der ersten Christen war. Dieses Wort Gottes, das Wort seines himmlischen Vaters, steht für ihn an erster Stelle. Dem hat er gelauscht. Dem will er gehorchen. Hier klingt an, was später immer wieder deutlich wird. Das Hören auf Gottes Wort kann auch zur Trennung familiärer Bindungen werden. Deshalb antwortet Jesus auf den Hinweis, dass draußen seine Verwandten, die Mutter und seine Geschwister stehen. Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Das ist nicht die Zurückweisung seiner Familie, sondern die klare Regelung seiner Verhältnisse. Und er ordnet sie so: An erster Stelle steht unser Verhältnis zu Gottes Wort, auf das es sich lohnt zu hören. So schließt sich die Geschichte des 12-jährigen Jesus auch für uns auf. Jesus weist seine Eltern und später auch seine Geschwister nicht zurück. Er öffnet sich Gottes Wort. Und indem er es uns nahe bringt, öffnet er auch uns dem Wort des Vaters. So werden wir Geschwister Jesu, werden wir Gottes Kinder und, wie Paulus später gern formuliert, Erben unseres himmlischen Vaters. Nun, lohnt das nicht, auf dieses Wort zu hören? Und ob? An Jesu Leben können Sie es doch immer wieder ablesen. Es bleibt bei dem so kindlich vertrauensvollen Abba, lieber Vater. So, als ob wir lieber Vati sagen. Und dieses Vertrauen hält ihn und trägt ihn nicht nur bis in die tiefsten Tiefen aller Abgründe. Es reißt ihn sogar heraus aus dem Tod und dem Grab. Der 12-jährige Jesus, das ist also die Geschichte, an der wir unseren Kindern und Enkelkindern zeigen können, mit wie großem Vertrauen wir uns an unseren himmlischen Vater wenden können. Ja, dazu eignet sich diese Geschichte. Der 12-jährige Jesus, das ist also die Geschichte, an der wir lernen können, dass unser himmlischer Vater auch bei uns die Nummer 1 sein sollte. Und wir dennoch unseren Eltern in Liebe und Achtung begegnen können. Ja, genau, das meint sie. Der 12-jährige Jesus, das ist also die Geschichte, die bezeugt, dass ich Mut fassen kann, mich immer wieder Jesu zu Füßen zu setzen, um dem Wort Gottes zu lauschen. Das gebe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Es gibt noch einige Abkündigungen. Der Spruch für den heutigen Sonntag und die kommende Woche, wir haben am Anfang schon gehört aus Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Dankopfer, was wir beim nächsten Lied einsammeln, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst findet leider kein Abendmahl statt. Aber 11 Uhr ist Kindergottesdienst hier. Morgen, scheinbar ist das Krankheitsbedingte aktuell sehr, es grassiert etwas, nennen wir es mal so. Die Christenlehre fällt morgen auch krankheitsbedingt aus. Die Bibliothek bleibt noch bis zum 12. Januar geschlossen. Und 18 Uhr trifft sich aber morgen die junge Gemeinde in der Hintertür. Am Dienstag findet hier 19.30 Uhr eine Abendandacht zu Epiphanias statt. Dazu auch eine herzliche Einladung. Der Konfirmandenunterricht fällt diese Woche noch aus, weil unser Pfarrer ist ja noch erkrankt und der Dominik, die das ja auch mit bekleidet, ist noch im Urlaub. Jungschar findet aber planmäßig am Mittwoch um 16.30 Uhr auch in der Hintertür statt. 14 Uhr am Mittwoch findet wieder mit Ursula Esbich die Hörgeschädigtenberatung statt im Pfarrhaus. Und im Anschluss um 14.30 Uhr ist der Seniorennachmittag im Pfarrsaal. Und dazu sind auch alle Männer herzlich willkommen. Also nicht nur Frauen als Frauennachmittag, sondern alle Männer sind auch dort herzlich willkommen. Am Donnerstag findet 16 Uhr der Singkreis mit der Therese und 17 Uhr Kinder- und Jugendchor im Pfarrsaal statt. Und noch eine kurze Information. Ab kommenden Freitag bis Sonntag sind wir als Kirchenvorstand zu einer Wochenendrüstzeit verreist in Hohenstein-Ernstthal. Aber keine Angst, es wird nächste Woche hier trotzdem jemand vorne stehen, der uns durch den Gottesdienst führt. Dazu auch gleich noch eine Einladung am kommenden Sonntag, 11. Januar, um 9.30 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lammergruppe. Und eine kurze Bitte an die Kirchvorsteher, die heute da sind, mal kurz danach nochmal hier. Zu einer kurzen Abstimmung bitte da bleiben. Vielen Dank. Lasst uns das Dankopfer eins sammeln und das nächste Lied singen.
Du, unser himmlischer Vater, wir danken dir für die Gaben, die du uns anvertraust und die wir jetzt einsammeln konnten. Gib uns deinen Segen dazu, dass wir sie zum Bau deiner Gemeinde einsetzen und verleihe, dass wir in deiner Kraft und Liebe dir dienen an unseren Brüdern und Schwestern. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen Fürbitte halten und weiter beten.
Zwischen den einzelnen Bitten stimmen wir gemeinsam in das Herr erbarme dich ein. Lasst uns beten. Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir kommen hierher, weil wir hier zu Hause sind. Hier ist der Ort, der dir gehört und nicht den Menschen. Wir danken dir, dass es solche Orte gibt und bitten dich, lass es alle Menschen erfahren, dass sie hier das finden können, was sie in ihrem Leben vermissen. Lasst uns gemeinsam bitten, Herr, erbarme dich. Um den Frieden Gottes und um das Heil für die Welt bitten wir dich heute ganz besonders. Schaffe Vertrauen zwischen den Regierenden, die aus Angst immer wieder zu den Waffen greifen und damit unzählige Menschen in tiefes Leid stürzen. Lass nicht zu, dass die Rüstungsindustrie immer neue Waffen entwickelt, sondern hilf, dass mehr Zeit und Kraft in die Entwicklung des Friedens investiert wird. Lasst uns gemeinsam bitten, Herr, erbarme dich. Wir rufen dich an für die, die unter der Ungerechtigkeit leiden, die durch die Gewinnsucht so vieler Menschen entsteht. Lass sie nicht allein. Hilf, dass sie deine Nähe erfahren und dadurch stark werden. Hilf uns, die Not erkennen, in der diese Menschen leben und für mehr Gerechtigkeit kämpfen, damit sie erkennen, du lässt sie nicht allein. Lasst uns gemeinsam bitten, Herr, erbarme dich. Wir rufen dich an für alle, die unterwegs sind, für die Einsamen und Gefangenen, die Traurigen und Ratlosen, für die Kranken und Sterbenden. Lass sie dein Heil erfahren. Befreie sie von Angst und Gefahr, schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht, denn du bist das Leben und der Friede. Lasst uns gemeinsam bitten, Herr, erbarme dich. Wir rufen dich an für die Kinder, die unglücklich sind, die keine Eltern mehr haben, die ausgestoßen oder behindert sind, deren Eltern voneinander getrennt leben, dass sie Hilfe erfahren und erkennen, dass du sie dennoch liebst. Lasst uns gemeinsam bitten, Herr, erbarme dich. Alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, bringen wir vor dich in der Stille. Nimm dich unser gnädig an. Rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen uns noch unter den Segen unseres Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Wenn man sich nicht alles aufschreibt, vergisst man die Hälfte. Ich wollte vorhin zur Begrüßung euch allen ein gesegnetes und gesundes neues Jahr wünschen. Aber wenn man hier vorne steht, ist es immer ganz anders. Euch allen einen gesegneten Sonntag. Noch was? Heute 14 Uhr findet in Schönheide der Einführungs- und Einsegnungsgottesdienst für den Pfarrer Korb. Ja. Andreas Korb. Wer da gern Interesse hat, 14 Uhr in Schönheide ist dieser Gottesdienst. Euch einen guten Nachhauseweg und einen gesegneten Sonntag.